Ja, lieber Herr Thierse, Herr Hahn, als Pfarrerstochter war mir natürlich die Evangelische Akademie lange schon ein Begriff, aber ich bin das erste Mal da und deshalb danke ich sehr für diese Einladung. Und ich versuche jetzt noch etwas beizutragen, was vielleicht noch Neues ist, weil meine beiden Vorrednerinnen und Vorredner ja schon viele Punkte genannt haben. Wir hatten eine turbulente Sitzungswoche. Heike Raab hat ja eben darauf hingewiesen und die war medienpolitisch für mich auch sehr nicht nur interessant, spannend, sondern sie hat mich auch ein bisschen beschämt. Beschämt deshalb, es geht nicht nur um den Staatsvertrag oder die Neuregelung des Telemedienauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der als großer Kompromiss gefeiert wird. Ich sehe das ein bisschen anders. Da unterscheiden wir uns und ich glaube, da können wir gleich auch noch weiter diskutieren. Ich darf natürlich als Bundestagsabgeordnete und in der Opposition sozusagen da auch die reine Lehre vielleicht öfter verkünden. Nee, ich möchte aber noch zwei andere Sachen ansprechen, die mich wirklich sehr umgetrieben haben. Und das war am Donnerstag, als ich die Titelseiten des Wochenmagazins Stern und der Zeit gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Sie das vor Augen haben. Ein unverpixeltes Bild der ermordeten Susanna auf blutrotem Grund. Und darunter stand ein Mord, der etwas ändern muss. Als ehemalige Journalistin habe ich mich geschämt. Ich finde, das diskreditiert auch den Qualitätsjournalismus. Und gerade bei der Zeit hat mich das sehr getroffen. Ich möchte noch ein anderes Beispiel der vergangenen Woche erwähnen. Er macht es vielleicht ein bisschen plakativ, worüber wir hier auch sprechen. Es gab einen Tweet, der für Irritationen, aber auch für Häme gesorgt hat. Einige lachen schon, Sie haben es vielleicht vor Augen. Die Bild-Zeitung verbreitete einen Tweet, und zwar, dass die Unionsfraktion sich gespalten hätte. Und die Abgeordnete von Storch hat das veranlasst, im Bundestag eine Frage zu stellen. Und sie merkte nicht, dass sie einer Ente aufsaß. Diese Ente war nämlich gestreut vom Satiremagazin Titanic. Ich habe dieses kleine Beispiel nur genannt, um auch deutlich zu machen, vor welchen Herausforderungen die Öffentlichkeit steht. Ja, dass wir als Politikerinnen und Politiker auch nicht gefeit sind vor Falschmeldungen. Und wenn ich in die Runde frage, glaube ich, oder vielleicht frage ich mal, wie viele von Ihnen haben denn schon mal eine Falschmeldung geglaubt und sind ja aufgesessen? Also ich gebe das gerne zu, ich habe das schon. Ja. Das heißt, wir erleben eine Verschiebung des öffentlichen Diskurses. Und als vor wenigen Jahren noch von Staatsfunk oder Lügenpresse die Rede war, stammte das in der Regel aus der extrem rechtspopulistischen Ecke. Das hat sich aber geändert. Inzwischen sprechen viele Bürgerinnen und Bürger, auch Politiker, Verbandsvertreter, ganz selbstverständlich von dem Staatsfunk, von der Lügenpresse. Und ich muss sagen, wenn Axel Springer, Vorstandschef Matthias Döpfner, Präsident des Bundesverbands der deutschen Zeitungsverleger, wiederholt dieses Wort im Mund führt, dann finde ich das fahrlässig und gefährlich, weil er diskreditiert Journalisten in Gänze. Und damit gefährdet er auch die Demokratie und spielt den Rechtspopulisten in die Hände. Ja, ich will es ein bisschen kürzer machen. Ich komme auch auf 5 Thesen. Das ist immer ganz lustig, ne? 5 Thesen sind so gut handelbar. Wir unterscheiden uns auch gar nicht so groß. Ich versuche sie vielleicht ein bisschen anders darzustellen. Meine erste These ist, angesichts dieser Fülle im Internet an Angeboten, würde ich erstmal sagen, die Mediennutzung findet in Zukunft hauptsächlich online statt. Das wurde eben auch schon gesagt, nicht mehr linear. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen um 20 Uhr noch die Tagesschau gucken. Naja gut, vielleicht hier in diesem Kreise noch mehr Leute. Wie viele kaufen noch eine Zeitung, eine gedruckte? Ich kann Ihnen versichern, Sie sind nicht unbedingt der Durchschnitt der Bevölkerung. Nein, es wird sich immer mehr wandeln und Fernsehen ist zwar noch das Leitmedium, aber gerade in der Gruppe der 19- bis 49-Jährigen ist das schon nicht mehr so und dieser Trend wird sich natürlich fortsetzen und die Menschen informieren sich stärker im Internet und deshalb ist es wichtig, dort den Zugang und die Auffindbarkeit von verlässlichen Informationsangeboten zu gewährleisten. Die Medienbranche braucht neue Geschäftsmodelle, die im Internet auch tatsächlich funktionieren. Und gerade das, muss ich auch kritisch anmerken, haben die Zeitungsverlage in den letzten Jahren verpasst. Und jetzt versuchen sie, den Geist einer umfassenden Kostenlosstrategie wieder in die Flasche zu holen. Das führt zu meiner zweiten These. Trotz des Internets und dieser vielfältigen Angebote sinkt die Meinungsvielfalt. Wir haben zwar unendlich viele Angebote, aber es stellt sich in der Tat die Frage, werde ich eigentlich gehört? Werde ich gefunden? Kann ich selber Angebote finden? Für den freien und demokratischen Meinungsbildungsprozess muss gerade die Auffindbarkeit der Angebote mit ihrer Vielfältigkeit, mit Qualität, mit ihrer Unabhängigkeit gesichert sein. Davon kann aber eben nicht die Rede sein, denn Suchmaschinen und soziale Netzwerke wie Facebook, die sogenannten Intermediäre, bestimmen, was gesehen wird und auch, was eben nicht gesehen wird. Zudem wird den Menschen die Aufgabe überlassen. Sie müssen die Angebote suchen, sie müssen selektieren. Und das ist angesichts der Vielzahl an Foren, Plattformen und Angeboten zunehmend schwer. Und dies führt natürlich zu einer Nischenbildung. Wir haben eben schon gehört, fragmentierte Öffentlichkeiten. Das heißt, wir haben keinen großen, breiten öffentlichen Diskurs mehr. Und gerade diese Echokammern führen dazu, dass man sich selbst vergewissert, die eigene Sichtweise bestätigt bekommt. Und möglicherweise ist das auch der Grund, warum Desinformationen und Fake News eben im Internet so fruchten können. Daraus folgt die These 3, Menschen sind zwar informiert, oft aber eben nur oberflächlich. Das sehen wir an Studien über die Nutzung von Social Media. Dazu wird vielleicht Professor Carsten Reinemann nachher noch was sagen. Kurze Clips, möglichst ansprechend, reißerisch gemacht, haben den größten Erfolg. Und anspruchsvolle, lange Texte beispielsweise, tiefgehende Recherchen, die entsprechen häufig nicht der Social Media Logik. Und so stellen wir viertens fest, dass Manipulation, Missbrauch und fehlende wirtschaftliche Unabhängigkeit den demokratischen Diskurs im Internet gefährden. Es gibt richtige Trollfabriken, also da sitzen Menschen, die nichts anderes tun, als Desinformation zu verbreiten und Politiker oder Prominente zu diffamieren. Sie alle kennen sicher einige Beispiele, wie zum Beispiel wie des syrischen Flüchtlings, der das Selfie mit der Kanzlerin gemacht hat. Dieses Bild wurde manipuliert. Und ihm wurde Terrorverdacht unterstellt und er hat geklagt, dass es aus dem Netzwerk herausgenommen wird. Und das Gericht hat gesagt, man kann das Netzwerk Facebook nicht verpflichten, dieses Bild überall zu suchen und rauszunehmen. Ich halte das für falsch. Und da ist die Medienpolitik in der Tat auch gefragt. Ja, Plattformen fallen aus der bestehenden Ordnung, Medienordnung heraus und so kommt es, dass vermeintliche Nachrichten und Geschehnisse, die öffentliche Diskussion beherrschen, die gezielt gestreut eine eigene Agenda setzen wollen. Dadurch wächst in der Bevölkerung die Verunsicherung, zumal es natürlich bei den Medien auch immer wieder zu Fehlern kommt. Man denke an die Ukraine-Berichterstattung, gerade auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Es hat aber auch dazu geführt, dass immer schneller und oft auch ohne ausreichende Recherche veröffentlicht wird. Und das führt zu meiner fünften These, Journalismus muss sich verändern. Einige Journalisten haben meines Erachtens immer noch nicht erkannt, welche Veränderungen dieser Berufszweig mit sich bringt. Welche Veränderungen deutlich werden, zum Beispiel, dass sie eben nicht mehr die Deutungs- und Reichweitenhoheit haben, dass das in Zeiten der digitalen Welt keine Gültigkeit mehr hat. Und wir haben abnehmende Abos, Probleme bei der Finanzierung von Journalismus. Sie sind auch den harten Marktmechanismen unterworfen. Und wenn wir an das Beispiel der Charlie Hebdo-Demonstration in Paris denken beispielsweise, wo der Filmausschnitt oder Bildausschnitt suggerierte, die Regierungschefs führen diesen Demonstrationszug an. Und im Internet wird dann offenbar, dass sie doch sehr weit abgeschirmt waren von den Bürgerinnen und Bürgern, dann führt das natürlich nicht unbedingt zum Vertrauen und zur Glaubwürdigkeit der Medien. Daher möchte ich die Frage der Tagung nochmal aufgreifen. Nach allem, was ich angeführt habe, handelt es sich eben nicht unbedingt um eine Glaubwürdigkeitskrise, sondern vielmehr um eine Strukturkrise, die allerdings Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in den Medien hat. Wir Medienpolitiker müssen die Frage beantworten, wie wir in diesen veränderten Zeiten den freien demokratischen Meinungsbildungsprozess sicherstellen können. Wie können wir die Gefahr von Missbrauch und Manipulation minimieren und wie können wir Zugang, Auffindbarkeit und Qualität für alle Bevölkerungsgruppen gewährleisten. Wir müssen also wieder eine breite Öffentlichkeit schaffen und die Fragmentierung der Gesellschaft überwinden. Das heißt, wir brauchen eine große, breite Öffentlichkeit. Wir müssen Regeln fürs Internet schaffen. Herr Blume hat es auch schon gesagt und Herr Gerab, es braucht eine wirksame Kontrolle von Algorithmen. Die müssen wir entwickeln. Wir müssen die Medienaufsicht stärken und Sanktionen durchsetzen. Journalismus muss im Netz finanzierbar sein. Dafür müssen die Rahmenbedingungen auch stimmen, denn es bedarf dringend mehr und guter Hintergrundberichterstattung und eines investigativen Journalismus. Und hier sehe ich auch gerade das Feld der Presse. Dazu müssen aber Geschäftsmodelle entwickelt werden, Bezahlangebote leicht und einfach handelbar sein und wir müssen notfalls, und das ist die Krise der Presse, die ja nicht nur in Deutschland existiert, sondern auch in Ländern, wo es eben gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, wir müssen dann auch über mögliche Förderinstrumente sprechen. Das will die Presse aber in der Tat nicht hören. Aber es gibt zum Beispiel die Frage von unabhängigen Stiftungen oder inwieweit man Crowdfunding stärker ermöglichen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Öffentlich-Rechtliche wichtiger wird denn je. Die unabhängige und ausreichende Finanzierung mit besonderen journalistischen Sorgfaltspflichten ist für die Zukunft essentiell. Die Sender müssen gemäß ihres Auftrags diese Entwicklung auch abbilden können und diese notwendige Öffentlichkeit anbieten, auf der eben gemeinsame Debatten stattfinden, identitätsstiftend sozusagen. Und dafür müssen wir den öffentlich-rechtlichen Auftrag fit machen für die Zukunft. Und deshalb, trotz des Trommelwirbels der Regierungschefs der Länder letzte Woche zur Neugestaltung des Telemedienauftrags, glaube ich, dass das immer noch nicht gelungen ist. Im Gegenteil, ich befürchte, dass dieser Kompromiss eher ein Rückschritt ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss gerade sich weiter ins Netz entwickeln können, wenn er auch in Zukunft seinen Auftrag erfüllen und etwas gegen Desinformation und Hetze unternehmen soll und das mit dem Verbot der Presseähnlichkeit weiter zu manifestieren, halte ich für falsch. Das ist eine analoge Begrifflichkeit, die in der digitalen Welt eigentlich nicht zu suchen hat. Und es ist ein Eingriff in die Programmautonomie, weil letztlich die Öffentlich-Rechtlichen eigenständig darüber entscheiden müssen, wie sie den Auftrag umsetzen. Und der Öffentlich-Rechtliche hat natürlich den Bildungsauftrag. Da gibt es tolle Beispiele, wenn man zum Beispiel nach Schweden guckt, wo Zuschauer angeleitet werden, Falschinformationen sozusagen detektivisch aufzuspüren. Wir müssen hier die Möglichkeiten schaffen. Und wir müssen die Medienkompetenz stärken. Und das ist immer ein Begriff, der schnell so mal gesagt wird. Ich glaube, dass das viel tiefgreifender ist. Es geht um Medienbildung, die ist zentral. Und die muss in allen Altersgruppen stattfinden, nicht nur in der Schule. Sie muss auch in allen Lebensbereichen stattfinden. Und als letztes etwas, wenn Herr Blume sagt, Medienpolitik muss raus aus der Nische. Ich bin davon überzeugt, wir brauchen eine breit geführte öffentliche Debatte über den Wert von Journalismus und auch über die Frage, was der Öffentlich-Rechtliche zukünftig leisten soll, was für einen öffentlich-rechtlichen Sender wir brauchen, Rundfunk wir brauchen. Und diese Debatte ist leider in der Vergangenheit nie breit geführt worden und das würde ich mir wünschen. Als Fazit vielleicht noch kurz, es bleibt also viel zu tun. Die Baustellen in der Medienpolitik sind groß. Und das Ganze ist natürlich mit der Kompetenzverteilung, Länderkompetenz, schwierig. Digitalisierung löst ja die Grenzen auf. Immer mehr Regulierung macht schon national oder europäisch keinen Sinn mehr. Und die Kompetenz in der Medienpolitik liegt immer noch überwiegend bei den Ländern. Das Einstimmigkeitsprinzip macht es natürlich auch nicht gerade einfacher. Da wird Heike Raab sicher vielleicht noch was sagen. Deshalb ist der Kompromiss für Sie sicherlich gut vertretbar. Als Oppositionspolitiker habe ich aber die Möglichkeit, das auch kritisch anzumerken. Ich danke ganz herzlich.